eine Sache gleich noch ganz kurz. Du erzählst uns jetzt was über Geoblocking und Kekse.
Kann man so sagen, ja.
Alles klar, ich bin gleich ganz Ohr. Und ich gebe dir, wie gesagt, die Viertelstunde länger.
Ja? Danke.
Passt? Gut, also großen Applaus für unsere Regie zum Schneiden.
Der Vortrag heißt What the Keks oder What the Keks oder wie man das aussprechen möchte. Und es handelt mehr oder weniger von einem Moment des Erstaunens, den ich vor ein paar Monaten hatte. Kurz zu mir, ich bin Postdoc an der SBA Research. Wir sind ein Forschungszentrum, ein interuniversitäres Forschungszentrum, das sich allen möglichen Arten der Sicherheitsforschung widmet. Und ich war da schon längere Zeit mit einer Idee schwanger, die ich endlich mal realisieren wollte, nämlich Cookies zu sammeln. Und ich war da es gibt eine kleine Vorgeschichte. Ich war in Tromsø, bin direkt aus San Diego nach Tromsø geflogen. Tromsø ist ungefähr 300 Kilometer vom Nordkap entfernt. Das ist einer dieser Orte, wo das Konzept der Zeitzonen komplett in sich zusammenbricht. Denn es ist eigentlich zumindest um die Jahreszeit rund um die Uhr hell. Und ich war etwas jetlaggig, ich war in diesem Hotel. Man sieht das Bild hier von meinem Bett. Das hatte die Vorhänge bzw. Gardinen 10 cm zu kurz. Und es war damit irgendwie die ganze Nacht hell in dem Zimmer. Und ja, eben, ich war etwas übernächtig und ich hatte so ein Projekt, das wollte ich schon länger machen. Und dazu gehörte, dass ich ganz viele Cookies sammeln muss. Von möglichst vielen Webseiten. Und deshalb habe ich mich hingesetzt und habe einen Crawler geschrieben, der die sogenannten Alexa Top 100.000 Webseiten sowohl über HTTP als auch über HTTPS besucht hat. Das produziert ungefähr so 1 Terabyte Traffic. Und das lief 4 Tage. Also ich habe es mal in der einen Nacht geschrieben, dann verbessert und so weiter. Und dann lief das eine gewisse Zeit lang. Und am Ende schaue ich auf die Daten und sehe, ich habe ein großes Problem. Mir fehlen ganz viele Cookies. Ich würde eigentlich erwarten, also ziemlich viel mehr Cookies erwarten. Und zu dem Problem erzähle ich gleich etwas mehr. Kurz der Background. Im Prinzip gibt es 2 Arten von Cookies. Das eine sind sogenannte Session-Cookies. Die werden von einer Webseite temporär im Webbrowser hinterlassen die werden gelöscht, sobald man den Browser schließt und dann wieder aufmacht. Das ist typischerweise so etwas wie ein Login-Cookie, das soll nicht lange leben. Und dann gibt es sogenannte Persistent-Cookies oder permanente Cookies und die haben ein Ablaufdatum. Dieses Ablaufdatum setzen die meisten Webseiten zu irgendetwas in einem Jahrzehnt oder noch viel später. Und das sind die Arten von Cookies, die verwendet werden fürs Tracking oder für Konfigurationseinstellungen. Jemand wählt einen großen Font oder so etwas. Es ist jedenfalls das primäre Werkzeug, um zum Beispiel Tracking Targeted Advertising und all diese Techniken im World Wide Web durchzuführen. Zu den 2 Arten von Cookies gibt es 2 Arten, wie man Cookies überhaupt wie Cookies überhaupt entstehen können, beziehungsweise im Browser entstehen können. Das eine ist über den Webserver direkt im sogenannten HTTP-Header. Das heißt, während eine Webseite abgerufen wird, befinden sich in dem Datenstream, in den Header-Daten, können die Cookies ausgelesen werden, eigentlich werden sie automatisch mit übertragen, oder sie können gesetzt werden. Das heißt, das ist die Art von Cookies, die man im Netzwerk-Traffic direkt mitschauen kann. Und dann gibt es die Art von Cookies, die über JavaScript dynamisch gesetzt werden. Das ist also Code, der zwar vom Server kommt, aber der der erst während der Ausführung zur Laufzeit irgendwelche Cookies erzeugt und dem Browser ablegt. Das benötigt dann natürlich ein sogenanntes Runtime-Environment. Das heißt, das muss ein vollwertiger Browser sein. Das sehe ich nicht nur, wenn ich mir den Datentraffic anschaue. So, und jetzt, ich wollte eben für so ein Toy-Project, wollte ich eben Cookies sammeln und habe also den Headless Chrome hergenommen. Headless bedeutet, dass er ohne grafische Oberfläche läuft. Der ist sehr gut skriptbar. Woher nehme ich die beliebtesten Webseiten? Also ich könnte natürlich zufällig Webseiten wählen, aber das bildet nicht wirklich das Internet ab oder das World Wide Web. Das heißt, ich nehme irgendeine Liste der beliebtesten Webseiten. Und da gibt es leider nicht viel. Eine der Semi-Standard hier ist die sogenannte Alexa-Liste. Die hat nichts mit dem Alexa, hat nichts mit Alexa von der Sprachsteuerung zu tun. In der Tat ist das aber eine Firma, die 1996 gegründet wurde und dann 99 von Amazon gekauft wurde. Und so irgendwie der Name Alexa wandert in dem Amazon-Konzern von einem Ende zum anderen. Und diese Liste war ursprünglich, basierte sie auf tiefen Daten, die durch diese berühmten Toolbars gesammelt wurde, Ende der 90er Jahre und Anfang der 2000er, und die dann aber noch zusätzlich, nachdem die Toolbars immer seltener wurden, zusätzlich hochgerechnet werden mit Statistiken, mit Crawlings, mit Medien- und Linkanalyse. Das ist ziemlich, also aus wissenschaftlicher Sicht ist das eine Blackbox, wo man von der Methodik, wie diese Liste erzeugt wird, leider nicht sehr viel weiß. Es ist halt leider immer noch der de facto Standard, weil andere Listen wie Umbrella eigentlich einen anderen Teil des Internets abbilden und nicht das World Wide Web. Das heißt, kein Forscher ist irgendwie glücklich, die Alexa-Liste zu verwenden, aber sie ist halt einmal das Einzige, das wir haben. Die Liste oder die Rankings in der Liste, man sollte sich auch nicht zu viel auf ein Alexa-Ranking einbilden. Wenn man Platz 1763 hat, heißt das nicht unbedingt, dass man wirklich viel mehr Traffic hat als der oder überhaupt mehr Traffic hat als 1200 oder so, sondern das ist so in großen Blöcken zu verstehen. Also die Top 100 haben deutlich mehr Traffic als die Top 200 und die haben wieder deutlich mehr Traffic als die Top 500 und so weiter. Also die Liste fluktuiert auch ziemlich stark. Ich habe jetzt mal die Top 100.000 Webseiten hergenommen, weil alles drunter ist dann mehr oder weniger Humbug. Da gibt es Webseiten, die erscheinen in einer Woche und sind in der nächsten Woche wieder draußen und so. Da ist die Fluktuation viel zu groß. Und dann habe ich mir angeschaut, also die Webseiten sowohl unverschlüsselt als auch verschlüsselt besucht. Ich habe versucht, so ein Initial Redirect abzufangen. Wenn man wikipedia.de besucht, wird man eigentlich umgeleitet auf eine Unterseite, auf einem anderen Server zum Beispiel. Und dann habe ich zwei Besuche gemacht mit diesem Headless Browser. Der erste hat die Cookies eingesammelt und der zweite hat geprüft, also dann wurde der Browser geschlossen, damit werden alle Session-Cookies gelöscht, wieder neu aufgemacht und der zweite Besuch schaut dann, ob immer noch Cookies in dem Datenstream vorhanden sind, die sofort vom Browser geschickt werden, weil das sind die entweder dynamisch oder statisch persistent gesetzt wurden. Das heißt, im Endeffekt habe ich das 200.000 Mal gemacht, weil ja für HTTP und HTTPS. Und dann schaut man sich die Daten an und stellt fest, da fehlen viele Cookies. Und zwar zum Teil die Hälfte von dem, was man eigentlich erwarten würde von vorherigen Internetuntersuchungen, auch von unseren alten Datensätzen. Dann haben wir, war so ziemlich am Grübeln, ein weiterer Hinweis war, es war Ende Mai 2018. Das im ersten Moment habe ich das auch noch nicht irgendwie gekneist. Ich war in diesem Hotelzimmer. Und dann habe ich mir ein paar Screenshots angeschaut und festgestellt, die Screenshots haben alle ein gemeinsames Ding. Und zwar ist diesen DSGVO-Banner. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen. Da hat sich tatsächlich irgendetwas im Internet stark verändert. Die DSGVO hat offensichtlich international ein Impact gehabt. Ganz kurz, also jetzt für mich als Techniker und nicht als Jurist, wenn man die DSGVO in 5 Punkten zusammenfassen soll, im Bereich jetzt des World Wide Webs: Datenverarbeitung muss vom Benutzer genehmigt werden, Blanko-Einverständnisse reichen nicht mehr aus, Cookies fallen in der Regel in diese Kategorie, dass sie vom Kunden oder vom Benutzer genehmigt werden müssen. Es gilt für EU-Unternehmen weltweit, also auch für Kunden, die außerhalb sitzen, und für Nicht-EU-Unternehmen gilt es, wenn diese auch auf EU-Bürger abzielen. Ich weiß, die Juristen unter euch werden jetzt gleich die Details herauskramen. Ich habe es versucht, auf eine Slide zu bekommen. Für mich hat das jetzt bedeutet, puh, was mache ich denn da jetzt? Weil ich will ja eigentlich die Cookies sammeln. Muss ich jetzt irgendwie Studenten dazu verdonnern, dass sie 100.000 Webseiten besuchen und überall auf OK klicken? Oder muss ich irgendeine tolle Artificial Intelligence programmieren, die mir dann überall auf OK und Zustimmen und was auch immer, in welcher Sprache das angezeigt wird, draufklickt? Dieses Problem habe ich immer noch nicht gelöst. Das heißt, mein ursprüngliches Projekt ist immer noch nicht fertig. Aber ich habe mich mit Kollegen zusammengesetzt und haben uns gedacht, naja, machen wir eine Gegenprobe. Was ist, wenn ich denselben Scan, diese 100.000 Webseiten aus den USA scanne und nicht von einer europäischen IP-Adresse? Und dann ergibt sich folgendes Bild. Die rote Kurve ist die, wenn man so möchte, die Cookie-Dichte aus den USA, also die ein US-Benutzer sieht, und die blaue Linie ist die Cookie-Dichte eines europäischen Internetbenutzers. Und wir haben das auf eine logarithmische Skala gesetzt, weil das diesem Longtail des Internets näher kommt. Das heißt, die Top 1000 Webseiten haben so viel mehr Traffic als alles, was dahinter kommt. Und hier sieht man eben, also wir sehen zumindest unter den Top 1000, die US-Bürger haben bei ungefähr 90% der Webseiten bekommen sie ungefragt permanente Cookies. Wenn man den gesamten Datensatz anschaut, also bekommt man bei 53% kein permanentes Cookie, bei 33% bekommt man immer ein Cookie und bei 27% aller Webseiten, die Cookies verwenden, setzen diese Cookies nur für US-Benutzer, aber nicht für europäische Benutzer. Interessanterweise bei 1% ist es umgekehrt. Wenn man sich die Top 1000 anschaut, man sieht ja interessanterweise diese Teilung hier, da ist es halt noch viel stärker, da geben 49% der Webseiten, die Cookies verwenden, US-Benutzern Cookies, aber EU-Benutzern nicht oder nicht ungefragt. Das bedeutet, dass hier vor allem bei den höher gerankten Webseiten eine starke geografische Diskriminierung stattfindet. Also in Echtzeit eigentlich, sobald man die Webseite besucht. Was könnten denn die Gründe dafür sein, dass die US, also dass es diesen interessanten Knick über diesen Tausender Rank gibt? Also es ist jetzt nicht genau 1000, außerdem ist die Grafik ein bisschen geglättet, um eine Dichtefunktion daraus zu generieren. Aber im Großen und Ganzen gibt es da doch irgendein interessantes Phänomen. Deshalb haben wir uns dann angeschaut, wie schaut denn das aus, wie viele EU-Webseiten sind denn überhaupt unter den Top 100.000? Und das ist jetzt die zweite Grafik. Und wir sehen zum Beispiel, dass EU-Webseiten, das ist immer ein bisschen eine Kaffeesatzleserei. Was ist eine Webseite für EU-Kunden? Weil, also ORF.at ist sehr leicht zuzuordnen, die Presse.com hat wieder einen anderen Domainnamen. Also es ist nicht ganz so einfach, IP-Adressenmäßig, die Zuordnung funktioniert auch nicht so gut, weil ja Dinge in verschiedenen Datacentern gehostet werden. Wir haben jetzt einfach mal, wissend, dass da eine gewisse Unschärfe besteht, uns die Top-Level-Domains angeschaut. Und wir stellen halt fest, dass unter den Top 20 der Webseiten der Welt keine einzige EU-Webseite vorhanden ist. Und dann ein bisschen mehr und tendenziell sieht man, okay, je niedriger die Ränge, desto mehr europäische Webseiten sind dort, aber es erklärt es auch nicht ganz. Andere Erklärungsmodelle sind, dass es die Erfordernisse des Geschäftsmodells sind. Sprichwort, oder konkret, die höher gerankten Webseiten sind enorm auf Werbefinanzierung angewiesen. Die niedriger gerankten Webseiten sind mitunter auch Hobby-Webseiten oder Blogs oder ähnliches, die nicht darauf angewiesen sind, eine große Mannschaft an Personen davon zu finanzieren. Und die schauen natürlich extrem auf alle möglichen Möglichkeiten, mit Profiling Geld zu verdienen. Stichwort Retargeting, also man besucht eine Webseite, gibt irgendetwas in den Warenkorb testweise hinein und geht dann wieder weg und am nächsten Tag bekommt man überall Anzeigen für genau dieses Produkt, das man da in diesen Warenkorb reingegeben hat. Oder personalisierte Story-Empfehlungen, das machen leider immer mehr österreichische Webseiten auch, dass man dann von Tumblr und Brain irgendwas, wie auch immer diese Firmen heißen, dann so gemischt irgendwelche Werbungen mit irgendwelchen Story-Empfehlungen unter jedem Artikel angezeigt bekommt. Ein anderer Grund wäre auch die Möglichkeit, dass diese Webseiten, die höher gerankten Webseiten, ein eigenes Team haben, ein eigenes also Technik-Team oder ein eigenes CMS entwickelt haben. Und dann können wir natürlich nicht ausschließen, dass die Alexa-Liste in gewisser Weise, nachdem wir nicht genaue Methodik kennen, wie sie hergestellt wird, auch irgendeinen Bruch in diesen Daten hat. Ich habe gesagt vorher, wir hätten eigentlich mehr erwarten müssen. Woher weiß ich das? Naja, wir haben historische Daten. Und jetzt, diese historischen Daten wurden dummerweise nach einer etwas anderen Methodik gesammelt. Das heißt, wir können in diesen Daten, die wir 2016 erhoben haben, zwar unterscheiden zwischen Session-Cookies und persistenten Cookies bei den sogenannten HTTP-Cookies. Wir können es aber nicht unterscheiden bei den JavaScript-Cookies. Wir können aber immerhin diese Grauzone definieren und eine Ober- und Unterschranke angeben. Und das sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, der graue Bereich ist irgendwo da drin liegen die 2016er Daten. Wir nehmen an, dass sie bei ungefähr 80% liegen, wenn man das so hochrechnet, aber wir arbeiten noch daran, da bessere Methoden heranzuziehen. Und wir sehen aber hier, dass für US-Benutzer die DSGVO trotzdem einen positiven Effekt hatte, indem dass die Cookie-Belastung oder die Cookie-Verschmutzung des Browsers abgenommen hat. Das heißt, es gibt ja sowohl einen internationalen Effekt und weil vielleicht manche Webseiten, speziell die auf den niedrigeren Rängen, sich gedacht haben, wir investieren jetzt nicht in eine neue Technologie, die uns in Echtzeit EU-Kunden von anderen Kunden oder Benutzern trennt, sondern wir setzen halt einfach Same Defaults für alle unsere Kunden, was natürlich ein positiver Effekt ist. Andererseits in Kalifornien wird ja in der Zwischenzeit eine Art DSGVO-Lite diskutiert. Das heißt, da gibt es einen bestimmten Leuchtturmeffekt, wenn man so möchte. Also zusammengefasst, Wir haben internationale Auswirkungen von der DSGVO, speziell bei den Cookies im World Wide Web. Es hat extrem viel für die Cookie-Belastung der europäischen Benutzer getan. Es hat aber auch für US-Benutzer Vorteile gebracht. Und das Problem für uns als Forscher ist, dass wir es jetzt mit einem noch stärker fragmentierten Internet zu tun haben. Das heißt, wir müssen in Zukunft all unsere Messungen und Forschungen darauf auslegen, dass man sie zum Beispiel von mehreren Standpunkten im Internet scannt. Und das wollen wir auch in nächster Zeit aufbauen, dass wir zum Beispiel südamerikanische Server oder asiatische Server haben, von denen wir solche Messungen auch durchführen können. Ja, danke und bin offen für Fragen. So, ich sehe, ich habe meine Verspätung eingeholt. Und
alles gut, wir haben noch 16 Minuten Zeit. Das heißt, es gibt Zeit für Fragen.
Da vorne?
Dort vorne. Ja. Mikroengel kommt.
Nur die Frage, gibt es auch irgendwelche Daten darüber, welche Daten an unterschiedlichen Cookies ausgewertet werden, oder ist das völlig unbekannt?
Also ob das jetzt Konfigurations- oder Tracking-Cookies sind oder wie?
Sorry. Ja, es geht nur darum, welche Informationen über diese Cookies erlangt werden kann über sozusagen die Benutzer.
Im Prinzip, also für Marketingunternehmen ist es ja nicht wichtig, dass sie wissen, welches Individuum dahinter steckt, sondern für die ist es nur wichtig zu wissen, was die werberelevanten Eigenschaften sind dieser Person. Also zum Beispiel, ob sie ein Interesse für Technik hat oder ein Interesse für Kosmetik oder so etwas. Und das heißt, das wird über solche Tracking-Cookies eben zusammengeführt. Retargeting ist halt dieses Beispiel, sehr gezielt einen bestimmten Kunden nicht angreift, aber halt bearbeitet. Das kann man gerne ausprobieren. Man gibt heute irgendetwas beim Konrad in den Warenkorb hinein und morgen sieht man dann auf anderen Webseiten genau dieses Produkt, das mit oder ohne Konrad-Werbung, das einem angeboten wird. Grundsätzlich werden über solche Tracking-Cookies aber nur Nummern für eine Datenbank der verschiedenen Werbetreiber hinterlegt, nicht die konkrete Eigenschaft.
Ja, das tut mir jetzt leid, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen unklar formuliert. Es ging mir eher darum, was da in der Praxis gemacht wird. Aber das Interessante, finde ich, ist ja auch die Frage, es gibt ja auch dieses Browser-Tracking. Und da braucht man ja, wenn ich es richtig verstehe, die Cookies eigentlich nicht dafür. Und ich nehme ja schon seit Jahren an so einer Studie teil, die das überprüft. Und ich merke es jedes Mal, wenn ich irgendwas neu installiere und so weiter, also auch wenn es ein Tor-Browser ist, dass das einen großen Unterschied macht. Aber wenn man das nicht tut und normal den Browser weiterverwendet, es wird sehr zuverlässig eindeutig zugeordnet. Ja. Habt ihr damit auch Untersuchungen gemacht?
Nein, also die Cookies, wie ich versucht habe, so am Anfang zu erklären, ich habe ja die Cookies eigentlich aus einem anderen Grund gesammelt. Ich weiß, also Cookies sind nicht der einzige Weg, wie Benutzer getrackt werden können, aber der weit verbreitetste, weil es auch die Technik ist, die dafür eigentlich geschaffen wurde. Es gibt diese über Browser-Fingerprinting, über Flash-Plugin-Fingerprinting, Font-Fingerprinting und so weiter, gibt es weitere Methoden. Ich glaube nicht, dass die werden von einzelnen Webseiten eingesetzt, aber die werden nicht von so großen Marketingfirmen eingesetzt. Mein Eindruck bisher gewesen.
Habe ich richtig verstanden? Ihr habt auf mehr, im Prinzip mehr Cookies erwartet,
ja,
und weniger Cookies gesehen und schließt daraus, dass die DSGVO und die Zustimmung, dass man Cookies erhalten kann, der Grund dafür ist. Der Umkehrschluss ist allerdings aus meiner Sicht der, obwohl eine Zustimmung zu Cookies notwendig ist, werden auch ohne, dass diese Zustimmung angekickt wird, Cookies gesetzt. Ist das richtig?
Ja, also man sieht, dass immer noch ein großer Prozentsatz in EU-Websites irgendein persistentes Cookie setzen, selbst wenn man dieses Einverständnis nicht gibt. Das stimmt auch, ja.
Meistens ist das dann ja, wenn man sagt, nein, ich möchte dieses Cookie nicht oder ich möchte keine Cookies, kriegt man dann ein Cookie, dass man Nein gesagt hat.
Genau, das ist auch noch eine der offenen Fragen. Wir möchten zum Beispiel überprüfen, wie stabil sind diese Cookies. Also wenn ich das Ganze wiederhole, bekomme ich ein neues Cookie, dann spricht das sehr stark für eine Unique ID. Bekomme ich dasselbe Cookie, dann spricht das sehr stark für so ein Konfigurationscookie, das zum Beispiel sagt, nein, ich möchte kein Cookie.
Moment.
Danke. Ein großer Prozentsatz, wie viel ist das circa? Ein großer Prozentsatz setzen Cookies, EU-Websites ohne Zustimmung.
Warte, ich muss da zurückgehen, ich habe es in den... Also 33% der Webseiten über den kompletten Datensatz setzen immer ein Cookie, egal ob man aus Europa kommt oder nicht. Wir haben noch, die Grafik ist jetzt nicht in der Präsentation, ich habe sie im Paper, wir können da dann gleich nachschauen. Das umfasst natürlich auch Webseiten, die zum Beispiel asiatische Webseiten, das heißt, das sind nicht nur europäische Webseiten. Ich habe so eine Grafik nur für die europäischen Webseiten auch, die habe ich aber jetzt nicht auf den Slides. Können wir gerne dann danach anschauen.
Haben wir noch Fragen hier im Saal? Hier vorne.
Mich würde interessieren, weil es ist ja, du hast ja die Screenshots von den Seiten gezeigt, wo man opt-outen sollen könnte. Geht ja meistens nicht. Also man kann entweder sagen, okay, ich akzeptiere, oder wenn sie die Seite weiter benutzen, dann werden sie trotzdem getrackt. Was passiert da im Hintergrund eigentlich? Und wenn ich keine Cookies haben will, klar kann ich im Browser einstellen, aber an und für sich sollte es ja die Möglichkeit geben, dass ich sagen kann, das will ich nicht.
Genau, also eigentlich ist das auch eine Klausel aus der DSGVO, man, die Webseite muss de facto benutzbar bleiben, selbst wenn man diese Einwilligung nicht gibt. Das interpretieren verschiedene Webseitenbetreiber unterschiedlich. Also manche sagen, es ist ausreichend, wenn man dann nur ein 2/3 der Webseite sieht, weil ein Drittel von diesem Banner belegt ist. Andere sagen, es ist ausreichend, wenn ich dann eine Bezahlvariante anbiete. Das heißt, das müsste wahrscheinlich erst durchjudiziert werden, was jetzt tatsächlich diese Benutzbarkeit ohne Einwilligung tatsächlich bedeutet.
Aber meine Option als Benutzer ist eigentlich nur über den Browser das zu steuern und da keine Cookies zu erlauben grundsätzlich.
Ja, also bei manchen Webseiten kann man das ja wegklicken, dann sieht man es halt beim nächsten Besuch wieder. Ich glaube, das ist die Intention der DSGVO. Manche Webseitenbetreiber dehnen das aber ein bisschen mehr aus und ja.
Leider wahr. Haben wir hier gerade noch eine Frage? Sonst hätte ich nämlich noch anderthalb.
Ja, eineinhalb.
Eineinhalb. Okay. hastest du jetzt auch dir den, also inhaltlich, ich war ganz kurz aus dem Raum, wahrscheinlich hast du es sogar gesagt, aber inhaltlich auch auf die Cookies geschaut, weil jetzt nicht nur auf einzelnen Seiten, sondern es kann ja jetzt quasi, jede Website könnte ja Google Analytics nehmen, es gibt Tracking-Tools von IBM, von Adobe, von diversen anderen großen Herstellern. Und da ist es ja teils so, dass wenn ich jetzt auf eine Webseite gehe, eine österreichische Webseite, die ein Adobe-Tracking drin hat, dann bekommt man eine Unique Adobe-Tracking-ID. Wenn man jetzt auf eine weitere Webseite geht, auch eine US-amerikanische, bekommt man einen Cookie, die jetzt dann dasselbe Tracking-Tool implementiert hat, zum Beispiel Adobe, dann bekommt man halt auf der Seite ebenfalls einen Cookie mit derselben Unique Tracking-ID.
Also wir suchen, ich habe nicht für alles Zeit, ich suche in der Tat im Moment einen Studenten, der das zum Beispiel als Bachelorarbeit sich so eine Netzwerkanalyse aus diesem Datenset also durchführen könnte, ja.
Verdammt, ich habe schon Magister, Mist.
Ja. Naja, man kann, wenn man sich die Fragestellung erweitert, geht sich wohl auch eine Diplomarbeit aus, aber das nützt dir jetzt auch nichts.
Naja, da hätte ich auch noch ein Diplom, wäre auch nicht schlecht. Die anderthalbste Frage war, das heißt, alles, was dann danach kommt, diese ganzen Cookie-Match-Tables und so weiter, hattest du jetzt auch noch nicht dabei?
Nein, also ich weiß, es gibt diese Datenbanken, die über den Cookie-Namen oder Cookie-Inhalt versuchen, einen Hinweis zu geben, aus welchem Netzwerk oder wofür dieses Cookie verwendet wird. Das ist eine mögliche Erweiterung der Forschung. Eine andere ist eben, so eine Stabilitätsuntersuchung durchzuführen, die wahrscheinlich genauer ist, weil ich nicht auf irgendwelche fremden nicht darauf angewiesen bin, dass diese Datensätze, die ich da jetzt heranziehe, korrekt sind oder wie auch immer die entstanden sind. Ja.
Okay. Eine kurze Frage hier vorne haben wir noch. Warte, ich sehe zwei Hände. Einmal dort. Ja.
Eine kurze noch. Hast du dir angeschaut, ob der Do Not Track Header etwas daran verändert, ob du einen Cookie bekommst oder nicht?
Nein, das habe ich nicht, aber es ist eine gute Idee. Ja. Ich sehe schon, mein nächster Scan wird nicht ein Terabyte verbrauchen, sondern ein Vielfaches davon.
Ich habe irgendwie implizit mir gedacht, das sind First-Party-Cookies, das könnten aber auch Third-Party-Cookies sein. Hast du da unterschieden?
Wir haben jetzt hier nur First-Party-Cookies angeschaut.
Ja. Okay. Und damit funktioniert das mit dem Adobe ja nicht mehr so.
Also sie sind im Datenset enthalten. Wir haben jetzt aber die Webseite selber betrachtet. Im Datensatz sind sie vorhanden und wie gesagt, das ist eine Idee, das zu erweitern.
Gut. Ganz großen Applaus nochmal für den Adrian. Ganz herzlichen Dank. Applaus